Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ich möchte die Folge heute mal klassisch eröffnen. So, und damit herzlich willkommen zu Anstoß, euer Lieblingsfußball-Podcast mit Fabian Wittke, mit dir und mit Michael Augustin, mit mir.
Ganz genau, wir sind zwei Fußballreporter, wir sind auch ein bisschen die Hans Meiser und Ulrike von der Grüben der Podcast-Szene, und zwar deshalb, weil gerade als der Domino Day fertig aufgebaut war, der Domino Day, der ja nur ganz wackelig daherkam, den Krischi Seifert und vielleicht die wie in so einem Kinderzimmer, Krischi Seifert und der kleine Rainer Kallmund lagen auf dem Boden und haben gespielt und haben den Domino Day für RTL aufgebaut. Und dann, als alles aufgebaut war, drei Tage bevor es dann wieder losgehen sollte, sprang plötzlich auch mal der Geißbock durchs Kinderzimmer und hat dieses ganze Domino-Hygiene-Konzept der DFL durcheinander gebracht.
Hennes. Wir wollen über
Hennes, der Viertel vor Zwölfte.
Den ersten FC Coronia Köln sprechen, das kann man, glaube ich, sagen. Und diese Pfeife kommt übrigens auch immer dann zum Einsatz, wenn du nicht auf meine Fragen antwortest, dann pfeife ich dich zurück.
Das finde ich schön.
Ja, vielleicht aber auch nicht. Sie funktioniert.
Wie bei Coronia oder natürlich auch die häufig zitierten, oft kopierten und nie erreichten Karneval-Hits jetzt beim 1. FC Köln. Heute fährt die Covid-19 bis nach Istanbul, wenn es irgendwann mal wieder international werden sollte. Aber möglicherweise fährt die Covid-19 dann eben ja auch in das nächste Bundesliga-Stadion.
Und wir sind ja seit einer Woche im Zeitalter der Maskenpflicht angekommen. Ich finde ja, dass die nicht nur Nachteile hat. Viele Menschen sehen einfach mit Gesichtsmaske besser aus.
Sehen auf jeden Fall ja so ein bisschen wie Schuluniform, ne? Man kann auch keinen mehr so richtig hänseln, also was wir ohnehin ja nicht wollen, aber wir sitzen alle in einer Maske, kann man sagen.
Ich habe übrigens...
Es gibt wieder Kaffee, nimm dir gerne, wollt ihr auch schon gerade, ja? Ist der gut oder ist der wieder ein bisschen zu dünn?
Der sehr gut, schön mild, passt gut, weil ich heute schon zwei Tassen zum Frühstück hatte. Mm. Aber ich hatte ein ganz, ganz peinliches Erlebnis am vergangenen Dienstag. Heute ist ja Montag, der 4. Mai 2020, und am vergangenen Dienstag, da war die Maskenpflicht ja gerade mal ein Tag alt. Da war sie noch nicht so in meinem Arbeitsalltag oder in meinem normalen Alltag angekommen. Ich hatte ein sehr peinliches Erlebnis.
Na, was denn?
Ich müsste außerplanmäßig tanken. Kennst du das, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und dann erscheint auf dem Display dieses Piepen und so ein Warnsignal, dass man doch bitte schön die nächste Tankstelle ansteuern sollte? Da bin ich dann hingefahren, hab getankt, und während ich die Zapfsäule da reingeschoben hatte in meinen Tank, in die Tanköffnung, habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und die hatten alle eine Maske auf, und da fiel mir ein: Mist, ich habe gar keine Maske dabei. Du hast die Maske
vergessen.
Ich habe keine Maske dabei gehabt. Und dann haben sich so Szenarien in meinem Kopf breit gemacht. Was mache ich jetzt? Wie löse ich das Problem? Ich musste da ja dann rein zum Zahlen. Und so für ein, zwei Sekunden hatte ich folgenden Vorschlag in meinem Kopf: tanken, ins Auto steigen, mit quietschenden Reifen abhauen und hoffen, dass nichts passiert. Aber die Idee hatte ich dann ganz schnell verworfen. Ich bin dann ohne Maske in die Tankstelle gegangen, habe mich in diese Schlange eingereiht, wo nur Kunden mit Masken standen. Und die guckten alle schon so. Und dann, ich hatte gerade mal einen Fuß in die Tankstelle gesetzt, hat mich auch schon der Kassenwart angeblafft: Ohne Maske kommen Sie hier nicht rein. Und dann habe ich gesagt: Ja, tut mir leid, aber was soll ich denn jetzt machen?
Durch den Nachtschalter.
Und dann habe ich...
Hast du den Nachtschalter bezahlt?
Bevor er antworten konnte, mein Pullover so über die Nase gezogen und habe mich dann, während ich zahlte, auch nochmal entschuldigt. Das war peinlich. Ich habe innerlich,
so.
Ich habe geschwitzt und ich bin, glaube ich, rot geworden. Mir war das so peinlich. Ich war der Einzige und die Tankstelle war voll. Der Einzige ohne Maske. Wahrscheinlich haben die auch gedacht: Was ist denn das für ein Idiot? Guckt der keine Nachrichten? Weiß der nicht, dass seit gestern, es war wie gesagt ein Tag nach der Maskenpflicht, letzte Woche Dienstag, dass seit gestern Masken verpflichtend sind? Also ich habe mich abgrundtief geschämt.
Aber das musst du nicht.
Kannst du das verstehen?
Ich kann das total verstehen. Mir ging das in den letzten Tagen auch so. Es hat sich bei mir noch nicht so richtig eingeschlichen. Inzwischen jetzt dann doch aber schon. Ja, ich habe jetzt im Auto eine Maske liegen. Ich habe immer in einer Jacke eine Behilfsmaske. So heißt sie offiziell. Wie häufig ich schon in den letzten Tagen zur Post gefahren bin. Übrigens, da können wir auch mal die Hörer mit einbinden. Denn wir haben es ja angedeutet, dass wir die Sticker auch gerne rausschicken. Und da hat ein lieber Hörer zum Beispiel auch schon gesagt, so, ich hätte ganz gerne welche. Und danach...
Die Anstoßsticker.
Und danach kamen hier und da immer mal wieder tröpfchenweise was rein. Und dann plötzlich, so wie mit der Ketchupflasche, wollten sie alle einen Sticker haben. Und die habe ich, so mache ich das natürlich, die bringe ich immer zu meinem Lieblings-kleinen Kioskladen mit dem Shop im Shop-System, wo auch noch so ein kleiner DHL-Schalter ist. Und schicke die dann immer auf die Reise. Und dann bin ich wie häufig schon dort gewesen, in dem Laden. Und dann ich, beziehungsweise vor dem Laden, nein, die Maske hatte ich zu Hause vergessen. Früher war war es so, wenn man zum Beispiel mit Maske in ein Geschäft gegangen ist oder in die Bank gegangen ist, dann haben alle den Panik bekommen. Und heute ist, wenn du ohne Maske in den Laden kommst, ist es noch viel größer, die Katastrophe.
Ich habe jetzt immer eine Maske dabei. Also auch jetzt in der Innentasche meiner Jacke, die liegt hier auf dem Stuhl. Ich könnte diese Podcast-Folge theoretisch auch mit der Maske aufzeichnen, aber ich mach's nicht. Wir sitzen natürlich wieder an unterschiedlichen Tischenden, 2 Meter Zollstocklänge voneinander entfernt.
Ja.
Was haben wir vor, Fabian? Wir wollen über Viva Coronia und Birger Festrate sprechen. Wir sind aber nachher auch mit einem...
Du sagst Festrate, ich sag Festräte. Wir müssen da nochmal gucken. Ich glaube, Festrate.
Er ist Belgier.
Wahrscheinlich sagt, ja, ich Festrate. Komm, wir machen Festrate.
Machen wir Festrate.
Festrate.
Oder jeder sagt, wie es ihm gerade so... Wie er möchte.
Ja.
Wir reden über den Spieler des 1. FC Köln, der sich mit dem DFL-Hygienekonzept nicht so ganz wohl fühlt. Und wir sind später auch mit einem Trainer verabredet. Wollen wir noch ein bisschen auf Spannung machen? Wollen
wir auch sagen, oder?
Wem wir gleich telefonieren, wem wir nachher anrufen werden?
Wenn wir es jetzt sagen, dann würden wahrscheinlich die Preußen-Münster-Fans, die uns hören, abschalten. Das können wir sagen, oder?
Die Fans von Sportfreunde Lotte. Wir sind mit dem Trainer des VfL Osnabrück, mit Daniel Thun, verabredet.
Zum Telefonieren,
genau. Und da freuen wir uns sehr drauf.
Wir haben hier schon extra aus der Zeitung ausgeschnitten, die Billigvorwahlen, die man so ausschneiden, damit es nicht so teuer wird für den Raum Osnabrück. Kennst du das noch von früher?
Das kenne ich, ja.
Da hat meine Mutter immer gesagt,
erst nach 18 Uhr telefonieren, ist günstiger.
Und die Billigvorwahl aus der Zeitung ausschneiden. Hatte sie immer parat, ja, liebe Grüße auch an meine Mutter, die das hier wahrscheinlich wieder hört. Eine unserer zwei Hörer, deine
auch,
Mutter und meine
an
Mutter.
Auch an meine.
Und genau, also wir sprechen später mit Daniel Thun, ja, den ich auch schon früher tatsächlich, das ist auch so meine Kindheit, den habe ich so schon echt lange verfolgt.
Du hast deine Kindheit mit Daniel Thun verbracht?
Ja, aber als ich so mit das erste Mal ins Fußballstadion gegangen bin, ich bin ja im Großraum von Kiel aufgewachsen, dann war ich früher beim Regionalliga-Fußball.
Er hat beim VfB Lübeck gespielt, ne?
Beim Rivalen. Oder beim VfL Osnabrück natürlich auch gespielt.
Da auch, ja.
Ja, und dann war er häufig Gast im Holstein-Stadion.
Und in Aalen hat er auch gespielt.
Ja.
Mit AH, ne? Aalen in Westfalen.
Ja. Ja. Und wir reden natürlich noch darüber, das ist mir aufgefallen in dieser Woche. Ja, servus, ich mache jetzt nämlich Werbung für Brax, schöne stretchy Hosen. Ich meine Bastian Schweinsteiger, ne? Ich finde ihn ja wirklich cool und da hat sich natürlich auch zur Legende gemacht im WM-Finale. Aber was man ja wirklich auch sagen darf, und das meine ich auch gar nicht böse, aber allein schon durch sein Erscheinungsbild mit diesen wirklich unfassbar grauen Haaren.
Da kann er ja nichts für.
Genau, aber sieht er so ein bisschen aus, als wäre er schon Anfang, Mitte 50.
Er könnte heute wieder zum Friseur gehen.
Aber dass er das
Grau durch ein freches Blond ersetzen. Er hatte ja früher blondierte Haare, ne? Als er so mit Anfang 20, nee, mit 18 seine Karriere beim FC Bayern begann.
Stimmt, also wasserstoffblonde Haare, ne?
Ja.
Ja, und aber dass er jetzt tatsächlich auch noch Werbung für Brax-Hosen macht, ich finde, das macht ihn nicht gerade jünger, um es mal so zu sagen. Aber ich finde es interessant.
Und auch für Knacks, ne? Für die knackenden Chips.
Stimmt, für Brax und Knacks.
Genau.
Vielleicht sprechen wir in der nächsten Folge ja mit einem, der ihn auf jeden Fall mal in der Brax-Hose, aber auch in Sporthose gesehen hat. Das können wir schon mal vielleicht so als Mystery-Tease sagen.
Ja. Wir haben viel vor.
Wir haben viel
vor
mit
euch, sondern in den kommenden Wochen. Aber jetzt mal ein herzhaftes Viva Coronia noch Köln. Wir müssen über den 1. FC Köln sprechen.
Ja.
Und vielleicht müssen wir die Hörerinnen und Hörer, die nicht dreimal am Tag auf den Fußballportalen unterwegs sind im Internet, nochmal kurz ins Bild setzen. 2 Spieler und ein Physiotherapeut des 1. FC Köln sind positiv auf Corona getestet worden. Die Bundesliga testet ja, um sich auf den Restart vorzubereiten. Am Mittwoch übermorgen entscheidet ja die Bundesregierung, ob es dann möglicherweise im Sport weitergeht, ob es mit der Fußball-Bundesliga weitergeht.
Mhm.
Die Spieler und der Physiotherapeut, die da in Köln getestet worden sind, haben keine Symptome aufgezeigt, müssen aber trotzdem 14 Tage in Quarantäne. Soweit, so gut. Dann hat sich am Samstag vorgestern Birger Festrate, der belgische Mittelfeldspieler des 1. FC Köln, im belgischen Fernsehen geäußert und hat gesagt, der Physiotherapeut, der hat mich wochenlang behandelt und die beiden Infizierten waren Teil meiner Trainingsgruppe. Ich kann sagen, dass mir der Sinn nicht nach Fußball steht, hat er gesagt. Zumal seine Freundin wegen einer Vorerkrankung auch zur Risikogruppe gehört. Außerdem hat er gesagt, wenn jeder Spieler anonym entscheiden könnte, ohne dass der Verein dir etwas übel nehmen könnte, wäre ich sehr gespannt, wie das Stimmungsbild aussehen würde. Alle sagen das Gleiche. Die Gesundheit der Familie steht an erster Stelle. Zitat Birger Festrate.
Mhm.
Wir haben uns auf Festrate geeinigt. Ne? Also da ist wirklich mal jemand aus dem Inner Circle zu Wort gekommen. Er versteht nicht, dass er nicht in Quarantäne muss. Und das ist möglicherweise eine Schwachstelle des DFL-Hygienekonzepts, die der Spieler des 1. FC Köln an dieser Stelle aufgedeckt hat.
Ja, also ich kann das auf der einen Seite, nicht auf der einen Seite, ich kann das total verstehen, was er sagt, zumal mir da auch so ein bisschen das noch im Hinterkopf geblieben ist, was der Gesundheitsexperte der SPD, wie immer so schön genannt wird.
Karl Lauterbach.
Genau, was der zuletzt gesagt hat. Wir haben ja, was das Virus angeht, noch gar keine Langzeiterfahrung, will heißen. Wir können ja auch gar nicht sagen, inwiefern wirkt sich Leistungssport und die Krankheit in dem Mix sozusagen aus. Wir wissen alle, dass wenn wir erkältet sind oder wenn wir grippale Symptome haben, dass wir dann keinen Leistungssport machen sollen, weil es aufs Herz geht. Aber wir wissen zum
Gerade
Beispiel,
du als Läufer weißt das.
Genau, aber wir wissen ja noch gar nicht, wie ist das im Leistungssport, wenn du Corona hast, auch wenn du keine Symptome hast, was kann es da für Langzeitfolgen haben? Und dann wiederum auch noch gepaart mit der Situation, du hast es gerade eben schon gesagt, dass seine Freundin zur Risikogruppe gehört, ist es ja eigentlich nur ganz, ganz menschlich, dass man sagt, so ja, ich verdiene damit mein Geld, aber auch wir sagen ja möglicherweise, wir verdienen mit dem, was wir machen, beruflich unser Geld, aber trotzdem wollen wir ja nicht, dass das Leben oder die Gesundheit unserer Mitmenschen aufs Spiel setzen. Von daher ist es ja das, was ich so eingangs gesagt habe. So, auf der einen Seite bemüht sich die DFL, den Restart der Politik zu verklickern, die dann am Ende auch entscheiden wird, ob es wieder losgeht oder nicht, oder losgehen kann oder nicht, oder ob man es verantworten kann gegenüber den Gastronomen und über all denen, die trotzdem die Restriktionen weiter aufrechterhalten müssen. Und ja, gleichzeitig platzt da eben so diese Bombe rein, dass eigentlich genau das, was du vorgehabt hast, nicht funktioniert, weil Corona dann da trotzdem zum Thema wird.
Und da hat sich jetzt einer mal öffentlich gemeldet und hat ja auch gesagt, alle sagen das Gleiche. Die Gesundheit der Familie steht an erster Stelle. Das lässt tief blicken, das lässt darauf schließen, dass möglicherweise auch zumindest in Köln ein paar Mannschaftskollegen keine Lust haben, sei es vor Publikum, was ja nicht möglich sein wird, aber überhaupt wieder Fußball zu spielen. Und er hat ja am Sonntag dann auch noch einen interessanten Satz gesagt. Da ist eine Pressemitteilung des 1. FC Köln veröffentlicht worden. Und da wurde Verstraeten mit den Worten zitiert, statt aus der Emotion heraus ein Interview zu geben, hätte ich den Kontakt zu unserem Arzt suchen und mir meine Fragen erklären lassen müssen. Es lag nicht in meiner Absicht, den zuständigen Behörden oder dem 1. FC Köln Vorwürfe zu machen. Ja, der ist mal schön auf Linie gebracht worden, ne?
Ja, definitiv. Und das ist, finde ich, auch vielsagend, weil was wir ja auch erleben, wenn wir dann in unseren schwarzen Leibchen nach den Spielen in der Mixed Zone stehen. Oh, warte mal, jetzt haben wir hier ein...
Ein Ausrufezeichen.
Ein Ausrufezeichen.
Ein technisches Problem. Mach doch mal okay. Geh doch mal auf den Knopf. Es läuft aber noch, ne?
Es läuft noch.
Es läuft noch, genau. Die Aufnahme läuft noch. Schon wieder Schweißperlen auf der Stirn.
Das hatten wir vorhin schon, ne?
Ich hatte vorhin auch schon Schweißperlen, weil kurz vor der Aufzeichnung rief mich eine Frau an, die in der Garage, in der Tiefgarage, in der mein Auto immer steht, mein Portemonnaie gefunden hat. Und ich habe gar nicht gewusst, dass mein Portemonnaie weg war. Aber sie hat es zum Glück gefunden und ich kann es mir nach der Aufzeichnung abholen. So, du guckst etwas skeptisch.
Was ich mich tatsächlich frage, möglicherweise müssen wir an dieser Stelle ein kleines Break machen und nochmal ganz kurz gucken, weil der hat gesagt, er hat Limited Space auf der Speicherkarte, auf der das aufgenommen wird, was ich aber nicht verstehen kann, weil ich sie das letzte Mal gesäubert habe. Es wäre natürlich schade, wenn wir jetzt weiter aufzeichnen und das am Ende nicht aufgenommen würde. Wir machen an dieser Stelle ein kurzes Break und setzen vielleicht an dieser Stelle dann gleich nochmal an, okay?
So machen wir das. So, da sind wir wieder, ne? Life is life oder real life is real life, wie man im Podcasterleben sagt.
Nanu, ihr seid ja immer noch dran.
Wir haben die Karte getauscht, reden gleich noch weiter über den 1. FC Köln und Birger Verstraete, sind aber jetzt erstmal mit Osnabrück verabredet, mit VfL-Trainer Daniel Thun und den rufe ich jetzt mal an.
In Osnabrück schellt das Telefon.
So sieht's aus.
Europapokal.
Seine Nummer 0171 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die kann man sich gut merken. Die kann ich mir sogar merken. Es klingelt.
Daniel Thun.
Hier ist Michael Augustin vom Fußballpodcast Anstoß und bei mir sitzt mein Kollege Fabian Wittke. Hallo.
Schönen guten Tag.
Hallo. Ach hier, ich grüße Sie. Ein Hallo in die Runde.
Das ist schön, dass es klappt. Herr Thun, wir sind schon mitten in der Aufzeichnung. Erstmal eine kleine Quizfrage zu Beginn. Wir sind ja in der fußballvergesslichen Corona-Zeit. Können Sie sich noch an Ihren letzten Gegner mit dem VfL Osnabrück erinnern, an den nächsten Gegner und an Ihre Tabellennachbarn?
Vielleicht drei Fragen auf einmal.
Also ja.
Ich kann mich an den letzten Gegner erinnern, tue es aber auch sehr widerwillig, weil es nicht ganz so besonders war, unser Spiel. Und deswegen vergessen wir das Ganze mal und schauen nach vorne und freuen uns dann auf unseren zukünftigen Gegner. In der Regel wäre Arminia Bielefeld dran, aber wir wissen ja auch nicht, ob wir auch mit dem nächsten Spieltag dann wieder starten dürfen.
Und die Tabellennachbarn, sie sind 12. So viel kann ich verraten. Wer ist 11., wer ist 13.? Wissen Sie das noch?
Da fragen Sie mich was. Ich würde jetzt sagen, Sandhausen müsste unmittelbar bei uns in der Nähe sein. Und ich habe gar nicht mehr so drauf geschaut in den letzten Wochen. Aber das ist ja noch einigermaßen okay für uns.
Ich will das mal kurz auflösen, Fabian, dann kommst du. Ich habe auch heute drauf geschaut, sonst wüsste ich es auch nicht. 11. St. Pauli, 12. Ihre Mannschaft, der VfL Osnabrück, 13. tatsächlich der SV Sandhausen.
Und jetzt komme ich mit einer Sache, vielleicht nicht ganz so gemein wie der Kollege Michael Augustin. Wie geht es Ihnen in der aktuellen Zeit? Ist vielleicht die Frage, die ein bisschen einfacher ist, oder?
Ja, leicht zu beantworten. Mir persönlich geht es eigentlich recht gut. Habe die Zeit auch genutzt für mich, vielleicht dann auch im Sport wieder ein bisschen mehr aktiv zu sein. Das tut mir ganz gut, gerade wenn man dann vielleicht doch nicht ganz so häufig dann wieder auf Fußballplätzen unterwegs sein darf, auch außerhalb der eigenen Reihen. Und natürlich ganz wichtig, mein Umfeld, alle sind gesund, beim VfL Osnabrück sind alle gesund und primär für mich natürlich, meine Familie geht es auch gut. Also danke an der Nachfrage und entsprechend Daumen nach oben.
Viele sagen ja, in Corona-Zeiten wird der Kühlschrank leerer und der Bauch größer. Also bei Ihnen ist das dann umgekehrt. Sie tun ein bisschen mehr für Ihre persönliche Fitness.
Ja, genau. Das geht so ein bisschen einher. Vielleicht ist jetzt ein bisschen mehr die Zeit auch gegeben, mit der Familie mal am Tisch zu sitzen und auch gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen, die ja doch sonst immer in dieser dynamischen Fußballzeit dann weniger zum Tragen kommt, dass man gemeinsam isst. Entsprechend kommen sicherlich ein paar Gramm dazu, aber als Familie trainieren wir auch fleißig ab. Also da nehmen auch alle am Sport dran teil und wir joggen viel und entsprechend halten wir eine ganz gute Balance.
Wir haben ja gerade eben schon gesagt, wir wollen nicht darüber sprechen, frei nach dem Motto, wie dieser Film früher hieß, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Wir wollen nicht sagen, was Sie letzten Spieltag gemacht haben, aber ich weiß, was Sie am vorletzten Spieltag gemacht haben. Da standen Sie im Spielertunnel beim FC St. Pauli und da stand ich auch. Da haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen und zwar live. Also schön, dass es wieder klappt. Damals ging es ja auch ganz viel um diese Hopp-Causa. Da gab es noch ganz viele politische Interviews. Vom Spielerischen her war es, glaube ich, ein aufopferungsvoller Kampf, sagt man so schön in der Reportersprache. Aber das Ding ging damals an den FC St. Pauli, das weiß ich auch noch.
Ja, da erinnere ich mich auch dran. Ich glaube, so ein bisschen geschuldet der vielleicht einfach schwächeren ersten Halbzeit von uns, wo wir dann vielleicht auch gerade mit der zweiten Halbzeit dann relativ schnell 0-3 zurücklagen. Dann haben wir uns ein bisschen aufgebäumt, haben getroffen zum 1-3, haben dann noch mal ein bisschen dran riechen dürfen und haben dann so ein bisschen die Konsequenz vermissen lassen. Ich glaube, bei 2-3 wäre St. Pauli noch ein bisschen unruhig geworden, das Millerntor vielleicht auch. Und da hätten wir vielleicht noch ein bisschen drauflegen müssen, dann hätten wir sogar noch einen Punkt und hinten raus. Vielleicht nicht verdient, aber vielleicht hätten wir einen geklaut.
Klingt wie Geschichten aus einer anderen Fußballzeit. Wirklich, ja. Ist gefühlt Jahre her. Am Mittwoch nun die Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem Ministerpräsidenten und die Kanzlerin hat schon eine sehr klare Entscheidung für den Sport angekündigt. Was erwarten Sie sich vom Mittwoch?
Meine Erwartungen halten sich so ein bisschen in Grenzen, weil ehrlicherweise ich ja auch gar nicht so wirklich weiß, was richtig und was falsch ist. Ich glaube, aktuell tut man gut daran oder ich tue gut daran, mich vielleicht auch auf die Leute zu verlassen, die gerade in dieser Kernkompetenz dann vielleicht auch richtige Entscheidungen treffen. Und das ist isoliert vielleicht auf den Fußball betrachtet, gerade an Christian Seifert mit seinem Team und letztendlich dann global gesellschaftlich die Kanzlerin. Und ich glaube, alle Entscheidungen auch in den vergangenen Wochen, was mich persönlich betrifft, kann ich mittragen, konnte ich mittragen, fühlte mich da auch gut abgeholt und mitgenommen. Was perspektivisch jetzt die richtige Entscheidung ist, sei dahingestellt. Da dürfen sich dann andere weiter in den Kopf zerbrechen. Für mich isoliert geht es dann doch wieder nur um Fußball. Da bereite ich gerade meine Mannschaft drauf vor. Und wenn der Tag X dann spätestens in der nächsten Woche dann irgendwo eintritt, dann ist, glaube ich, das, worauf sich viele freuen können und was vielleicht auch dann wieder das Bild ein wenig verändert aktuell.
Der Tag X möglicherweise im Mai, vielleicht auch gar nicht. Keiner weiß es wirklich. Aber wie hält man eine Mannschaft unter Spannung, wenn keiner weiß, wann es weitergeht und ob es weitergeht?
Ja, ich glaube, Spannung ist so das allgegenwärtige Thema. Wie können wir als Trainer diese Spannung erhalten? Und gerade das macht es ja aus, so, sich auf den Wettkampf vorzubereiten, Spannung aufzubauen, diese Anspannung zu halten, Entladung nach Sieg, Niederlage und dann vielleicht auch in so eine Erholungsphase zu kommen. Das hat es die letzten Wochen nicht gegeben. Wir haben aber trotzdem versucht, so ein bisschen in diesen Wettkampfmodus zu schalten. Also neben dem, dass wir natürlich im athletischen Bereich und viel im technischen Bereich gearbeitet haben, war es aber immer so, dass irgendwo eine Challenge auch dabei war, so dass die Jungs sich untereinander battlen mussten mit unterschiedlichen Herausforderungen, ob es das Jonglieren betrifft, ob es dann vielleicht auch mal eine Form von Biathlon, Fußball, Golf war oder Torschussübung. Also Wettkampf war immer gegeben. Es gab häufig bei uns Verlierer und auch Sieger. Und ich glaube, damit konnte man zumindest so ein bisschen diesen Wettkampfmodus noch erhalten, auch wenn es weit weg ist von dem, wenn man 11 gegen 11 Fußball spielt.
Als Trainer ist man ja auch häufig Pädagoge, Ansprechpartner, auch derjenige, der Anweisungen gibt. Haben Sie gemerkt, dass es vielleicht auch in den letzten Wochen häufiger der Fall war, dass Sie als Pädagoge zum Einsatz kamen, um vielleicht auch die Stimmung mal wieder bewusst nach oben zu pushen? Weil ich glaube, wir alle haben irgendwie so ein bisschen eine gewisse Schwere erfahren, oder?
Ja, das war auf jeden Fall gegeben, aber als Trainer muss man auch irgendwo, oder in den letzten Wochen musste man auch so seine Rolle finden. Gerade wenn es dann vielleicht Bereiche waren, wo die Mannschaft nicht so gern drin erarbeitet hat, isoliert, athletisch, in Videokonferenzen, Athletiktraining, im läuferischen Bereich. Man, relativ schwierig als Trainer, da die Jungs abzuholen. Das war jetzt in den letzten Wochen dann wieder vermehrt der Fall. Vorher habe ich mich zurückgenommen, jetzt gerade in diesem kleinen Gruppentraining. Da bietet sich das halt dann auch mal an, dann mit dem einen oder anderen vielleicht mehr als 2 Sätze zu wechseln. Und ja, dann weiß man auch, dass die Jungs völlig unwissend sind, was auf sie zukommt, dass sie auch Ängste und Sorgen haben, aber klar in erster Linie auch auf dem Platz stehen, um Fußball spielen zu wollen. Und da hat man sicherlich dann vielleicht eher so diese Momente, wo man als Pädagoge gefragt ist und vielleicht dann auch eher als Begleiter und als Förderer und vielleicht Unterstützer, als dass es dann isoliert derjenige ist, der sagt, der Ball muss von A nach B gespielt werden.
Ängste und Sorgen haben wir auch aus Köln am Wochenende wahrgenommen von Birger Verstrate. Beim 1. FC Köln sind ja 2 Spieler und ein Physiotherapeut positiv auf Corona getestet worden. Birger Verstrate, der Belgier, hat in belgischen Medien gesagt, also ihm ist der Sinn momentan nicht nach Fußball. Er versteht nicht, warum er nicht in Quarantäne muss. Können Sie vielleicht mal erzählen, wie diese Corona-Tests beim VfL Osnabrück in der Praxis ablaufen?
Ich glaube, wenn man sich dann auch damit beschäftigt, mit diesem Hygienekonzept, dann glaube ich, dass man in allen Bereichen super abgeholt ist und darüber hinaus natürlich auch die Chance hat, vielleicht links und rechts mal zu gucken. Das bedeutet, Bundesanstalt für Arbeitsschutz hat das Ganze auch als relativ sicher eingestuft und genauso verhalten wir uns ja auch. Also ich habe wenig Berührungspunkte mit den Kollegen, das Ganze auf Distanz und das haben die Spieler auch. Und jetzt war es am vergangenen Wochenende bei uns so oder am vergangenen Freitag, am 1. Mai, dass wir unseren ersten Test gemacht haben und das war dann halt so, wie man es auch erwartet hat, mit sehr viel Sicherheit, mit einer Ärztin, die auch auf Distanz war und dann die diese Proben entnommen hat. Also ich glaube, dass man da ein hohes Maß an Verantwortung hat und auch sehr sensibel mit umgeht. Aber natürlich muss man das auch, das, was der Birger Verstrate sagt, das muss man halt auch zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube, damit ist er auch nicht alleine unterwegs, sondern es betrifft sicherlich auch mehr Spieler, die da vielleicht den einen oder anderen Angst haben.
Ja, was würden Sie machen, wenn ein Spieler sagen würde, hey Trainer, das ist mir zu heikel, ich habe gerade keinen Nerv, am Trainingsbetrieb teilzunehmen, geschweige denn demnächst wieder Fußball zu spielen?
Wir versuchen ja schon, den Jungs ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben, dass wir unser Wirken hier auch verantwortungsbewusst irgendwo in Absprache mit den verantwortlichen Personen, also unserem Mannschaftsarzt, dann irgendwie auch aufsetzen. Und gilt es natürlich auch ein hohes Maß an Vertrauen in die handelnden Personen zu setzen, aber natürlich auch diese Sorgen dann auch zur Kenntnis zum einen zu nehmen, aber auch verantwortungsvoll damit umzugehen. Und das ist ja gerade das, was auch wichtig ist. Ein Spieler, der jetzt vom Kopf her nicht frei ist, weil ihn vielleicht auch andere Dinge bedrücken, da muss man drüber reden. Das fangen wir dann auf und niemand wird gezwungen, hier Fußball zu spielen. Aber natürlich ist es auch so, dass wir versuchen, dann auch vieles aufzubrechen beziehungsweise dann auch eine gewisse Transparenz den Jungs zu geben, dass vielleicht unser Wirken vielleicht dann gar nicht so gefährlich ist, wie es vielleicht auch der eine oder andere einschätzt.
Gibt es beim VfL denn welche, die gerade nicht wollen, die gerade nicht mögen, weil sie sich Sorgen machen?
Ich glaube, den werden sie nicht finden, dass einer sich öffentlich hinstellt und sagt, oder gerade wie dem Fall Verstrate, dass er sagt, er trägt das Ganze nicht mit. Auf mich kommen auch Spieler zu, die sagen, Trainer, es ist schwierig, es sind Herausforderungen, wenn man drüber nachdenkt, wir werden nochmal in Quarantäne gehen, vielleicht vor dem ersten Spieltag, dann irgendwo auch seinen familiären Kreis zu begrenzen, Verantwortung zu tragen. Wir haben alle Kinder und da gilt es natürlich in erster Linie auch da eine Verantwortung oder der Verantwortung bewusst zu sein. Und die Gesundheit stirbt über allen. Und wenn jemand dann nicht in der Lage ist, vielleicht auch seine Lieben da zu begleiten, dann ist es eine Frage, ob er damit auch so umgehen kann. Und deswegen, diese Ängste sind ja absolut berechtigt, aber die müssen wir ja allen nehmen. Und genau, unser Wirken ist sehr verantwortungsbewusst hier, generell glaube ich auch von der DFL. Und da wird man, glaube ich, auch eine ganz vernünftige Balance finden.
Es gibt ja ganz viele Herausforderungen, die wir alle in der Coronavirus-Krise meistern müssen. Es gibt ja auch so vertragliche Konstrukte, wie zum Beispiel die Geschichte um Ihren Spieler Felix Agu. Der wird zu Werder Bremen wechseln und normalerweise sind die Verträge ja immer bis zum 30. Juni oder so vereinbart. Jetzt gab es zum Beispiel im Handball die Situation, dass der Spieler Sargosen von Paris nach Kiel wechselt, die ganze Saison bei Paris gespielt hat, aber das Champions-League-Finale jetzt für den Gegner spielen wird. Haben Sie da auch Sorgen, dass der möglicherweise in der Saison, in der entscheidenden Saisonphase Ihnen nicht mehr zur Verfügung stehen wird, weil er dann schon für seinen neuen Verein, möglicherweise zum 1. Juli, für Werder Bremen spielen muss?
Uff, war eine Menge Konjunktive da gerade drin gewesen. Ja. das vermag ich nicht zu beurteilen. Also ich glaube, das Vertragswesen in Deutschland regelt das wahrscheinlich anders. Es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Auffassungen, was Sportrecht betrifft, was Arbeitsrecht betrifft. Ich glaube, das ist auch alles bei unserem Sportdirektor ganz gut aufgehoben, genauso wie es auch um die Zukunft des kommenden Kaders aussehen wird. Also da beschäftige ich mich gar nicht mit. Also Fakt ist, wir wollen in der nächsten Woche im besten Fall wieder Fußball spielen. Zu diesen Spielern zähle ich jetzt viel Agu dazu und dann, ja, ob er am 1.7. dann woanders unter Vertrag steht, das ist definitiv so. Aber ich glaube auch nicht, dass Werder Bremen jetzt aktuell dann wirklich gebrauchen kann oder auch darauf die Hand drauf hat und das mit aller Macht erzwingen will. Und ich glaube auch weniger der Spieler. Also ich glaube, jeder ist gewillt und auch tut gut daran, sich mit dem zu beschäftigen, wo er Einfluss drauf nehmen kann. Und das kann er bei uns ganz gut. Und wenn die Saison vorbei ist, dann darf er nach Bremen fahren und dann haben die Bremer auch einen ganz tollen Spieler dazu gewonnen.
Vielleicht kann ja Frank Baumann ihn auch noch für ein paar Wochen ausleihen sonst. Nicht ganz ernst gemeint.
Ja, wäre eine Möglichkeit, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich machbar ist auf der Ebene. Deswegen wird Frank Baumann dann den kurzen Weg suchen zu Benjamin Schmeders. Die sind häufig im Gespräch und dann wird es da auch Lösungen geben.
Wir haben es ja zu Eingang unseres Gesprächs schon gesagt, keiner weiß, wann es weitergeht, ob es weitergeht. Es kann natürlich sein, dass jetzt übermorgen das Go für den Fußball kommt, aber dann kann es ja nicht gleich am darauffolgenden Wochenende wieder um Bundesliga-Punkte gehen. Man sagt ja immer oder man hört immer, man braucht so 2 Wochen, um so eine Mannschaft vom Gruppentraining übers Teamtraining wieder in den Spielbetrieb zu führen. Was sagt Ihr Bauchgefühl? Wann ist es überhaupt realistisch, dass wieder Fußball gespielt wird?
Das ist natürlich eine Frage, wie reagieren die Spieler jetzt auf die ersten Einheiten? Und da ist es ja so, dass wir viele gesteuerte Bewegungen hatten durch Passspiel, durch Technikform, aber weniger dann irgendwo im azyklischen Bereich. Und das bedingt ja dann eher wieder so ein Spiel oder so ein 11-gegen-11, wo man dann wieder reagieren muss auf unterschiedliche Situationen, wo man dann der Ballbesitz und Aktionen sich auch permanent abwechseln. Das wird eine riesen Herausforderung für den Körper sein, für die Muskulatur und sicherlich dann auch vielleicht die eine oder andere ermüdende, unkontrollierte Bewegung im Zweikampf. Also wenn da so eine gewisse Balance wieder da ist, dann glaube ich, dann können wir relativ schnell wieder Fußball spielen. Aber auch da weiß ich gar nicht, ob jetzt 10 Tage, 2 Wochen oder 3 Wochen das richtige Maß dabei ist. Entscheidend wird sicherlich sein, wie reagieren die Jungs auf die ersten Einheiten und dann muss man sehen. Aber klar, ich würde es mir natürlich auch wünschen, dass die Spanne maximal groß ist, dass man vielleicht in die gewohnten Abläufe auch wieder bekommt.
Inwiefern ist dieser Restart auch eine Chance für den VfL Osnabrück? Und zwar vor dem Hintergrund, dass die Wochen zuvor, um mal es vorsichtig auszudrücken, vielleicht nicht die erfolgreichsten der letzten Jahre waren.
Ja, auch da lösen wir uns so ein bisschen von der Vergangenheit. Also die kurzfristige Vergangenheit war jetzt nicht so schön, was die Ergebnisse betrifft und vielleicht auch die Spielleistung nicht optimal. Was häufig der Fall war, dass wir so ein bisschen über individuelle Fehler gestolpert sind. Die gehören zum Fußball dazu, was völlig normal ist, sonst gewinnt man keine Spiele. Aber wir haben sie natürlich irgendwo in einem Maß auch getroffen oder auch forciert, wie sie vielleicht nicht normal sind. Beginnt zum Jahresbeginn mit den vielen roten Karten. So, und wenn wir uns dann ein Stückchen weiter erinnern, dann haben wir auch nicht ganz so viel verkehrt gemacht in den 18 Monaten davor, was die Hinrunde betrifft. Und da werde ich die Jungs zu einem gewissen Zeitpunkt auch wieder dran erinnern und dann schauen wir auch nach vorne. Also wir werden keine Spiele verlieren in den nächsten Wochen, weil wir in den letzten verloren haben und wir werden sie auch nicht gewinnen, weil wir vielleicht in den Monaten davor so gut waren, sondern wir müssen uns messen. Wir wissen nicht, wie andere Mannschaften damit umgehen, vor einem leeren Publikum zu spielen oder ohne Publikum zu spielen. Und entsprechend wird das sicherlich die größte Herausforderung sein. Aber ich glaube, die Jungs sind froh, wenn sie wieder auf dem Platz stehen und der VfL Osnabrück wird auch wieder seine Spiele gewinnen und im besten Fall auch unterm Strich dann, oder nicht unterm Strich landen, sondern unterm Strich auch wieder genug Punkte haben, dass drei Mannschaften hinter uns stehen und da arbeiten wir dran und da freuen wir uns einfach auf die nächsten Wochen.
Sie haben ja gerade schon die Geister, die niemand rief, angesprochen. Stichwort Geisterspiele. Die Voraussetzungen sind für alle gleich. Ich weiß, dass an der Bremer Brücke immer eine gute Stimmung sein wird. Das wird sich damit dann auch erledigt haben, wenn die Saison mit Geisterspielen fortgesetzt werden sollte. Kann man das in irgendeiner Form simulieren, was da auf Sie und vor allen Dingen auf Ihre Spieler zukommt?
Die Simulation werden natürlich alle Vereine, alle Mannschaften, alle Trainer so angehen, dass sie in den nächsten Wochen vielleicht dann auch im Stadion trainieren. Dann auch diese Momente, dass die Mannschaften dann oder die Spieler im Trikot dann auch schon wirken und sie daran erinnern, dass das Setting so aussehen kann, dann halt in 10 Tagen oder in 2 Wochen. Viel simulieren kann man da, glaube ich, gar nicht. Entscheidend wird sein, was macht der Kopf mit uns? Und letztendlich, auch da werde ich auch meine Spieler daran erinnern, niemand hat Fußball gespielt oder hat damit angefangen, weil er irgendwann vor 15, 20 oder 30.000 Bock hat, Fußballspiele zu gewinnen und dem Ball hinterher zu laufen. Und das muss auch möglich sein, wenn keiner im Stadion ist. Und wer das nicht kann, die muss man dann rausfiltern, die muss man dann irgendwo rausselektieren. Aber das sehe ich aktuell bei meiner Mannschaft nicht. Sie ist bereit, jetzt schon seit Wochen ohne Wettkampf auch in jeder Einheit zu liefern. Und das wird sie dann auch am Spieltag. Und wenn wir es dann besser können als andere Mannschaften, dann wird es sicherlich auf den Erfolg einzahlen. Und das ist etwas, das dürfen wir uns ja nicht vorwerfen lassen dann nachher, dass wir nicht alles dann dafür getan haben oder uns von diesen Dingen haben beeinflussen lassen. Weil das können wir nicht beeinflussen, aber der Gegner auch nicht.
Abschließend vielleicht noch eine Doppelfrage, soll man eigentlich als Journalist nicht stellen. Ich möchte jetzt mal ganz kurz diese Regel durchbrechen und zwar zu Hause. Sie sind ja auch Vater von einer Tochter und einem Sohn. Mussten Sie da auch homeschool-technisch irgendwie aktiv werden aktuell? Und haben Sie in der letzten Zeit irgendwas gemacht, was Sie vielleicht vorher nicht gemacht haben? Sauerteigbrote gebacken oder angefangen zu strecken so oder irgendwie sowas? Irgendwie sowas?
Ja, ich habe... Ich habe 2 anwachsende Kinder, wobei meine Tochter schon ein bisschen älter ist. Sie gehört jetzt auch zu denen, die gerade in diesen systemrelevanten Berufen dann auch eine Rolle spielen. Sie ist gerade in den letzten Zügen ihrer Ausbildung zur Krankenpflegerin, bevor sie ins Studium geht. Da wird sehr viel von ihr abverlangt. Deswegen sind wir auch sehr sensibel, was die Vorgaben betrifft und die Empfehlungen. Unser Sohn hat jetzt ein bisschen mehr zu tun. Der ist 16 Jahre, aber da bin ich sehr dankbar, dass meine Frau dann auch viel Zeit investiert. Vielleicht hätte ich jetzt auch ein bisschen mehr gehabt, aber ich beschäftige mich dann für den Moment dann doch lieber mit Fußball. Für uns Trainer ist es auch sehr herausfordernd geworden. Wir bereiten ja nicht mehr eine Einheit vor, sondern vielleicht auch 3 Einheiten für unterschiedliche Gruppen. Da haben wir auch sehr viel Platzzeit. Und das ist etwas, was so vielleicht aktuell bei uns vorherrscht. Was die letzten Wochen betrifft, auf die Frage, ob ich jetzt Dinge getan habe, die ich sonst nicht tue. Ja, vielleicht reduziert mehr Sport, habe mir Zeit mit meiner Familie verbracht. Aber auch vielleicht mal den Moment genutzt, vielleicht auch mit denen zu sprechen, die gerade so ein bisschen auch ausgegrenzt werden in der Gesellschaft. Weil das ist, glaube ich, auch das, wo wir sehr sensibel und vorsichtig mit umgehen können oder umgehen müssen, sind halt alle Menschen mit 60 plus. Und da habe ich ein paar, die um mich herum sind, ob es meine Mutter ist oder dann vielleicht auch Leute, die einem gut getan haben, hier im Umkreis des Vereins, Präsident, ehemalige sportliche Leiter hier auch mit Lothar Ganz, wo man dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Kontakt hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass diese Menschen nicht isoliert werden, weil zu einer offenen und bunten Gesellschaft und einer heterogenen gehören alle dazu. Und deswegen war es mir vielleicht auch wichtig, mit dem einen oder anderen vermehrt zu sprechen, ab der Generation 60 plus.
Das ist eine sehr gute Einstellung. Herr Thun, es war sehr, sehr angenehm, mit Ihnen zu sprechen. Es hat Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen als Trainer des VfL Osnabrück natürlich sportlichen Erfolg und Ihnen persönlich maximale Gesundheit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben hier in unserem Podcast.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch alle. Und ich würde mich auf ein Wiedersehen freuen.
In einem Fußballstadion am liebsten.
In einem Fußballstadion. Und im besten Fall dann wieder aus St. Pauli im Tunnel.
Das hieße Klassenerhalt für beide Mannschaften. Das wäre okay. Da würde ich einschlagen.
Sehr gut.
Ja,
vielen Dank.
Gut.
Wir freuen uns drauf.
Gerne.
Gut. Bis bald. Tschüss.
Tschüss, danke.
Ja, Mensch, Daniel Thun. Hat wirklich Spaß gemacht, ne?
Ja, total. Total interessant. Abschließend auch. Ich wollte ihn ja eigentlich noch fragen, ob bei ihm Timo Werner spielen würde, aber das machen wir dann das nächste Mal bei St. Pauli im Spielertunnel, ne?
Über Timo Werner reden wir auch noch, ja. Ne? Über seine Wechselabsichten. Aber wir müssen vorher nochmal den Schlenker zurück nach Köln schlagen zu Birger Verstraete. Wo waren wir denn vor unserer kleinen technischen Panne stehen geblieben? Also, ich habe Birger Verstraete in der Pressemitteilung des 1. FC Köln zitiert. Mhm. Wir sind, glaube ich, einig, dass das nicht seine Worte waren. Da wurden ihm Worte in den Mund gelegt. Und genau, ich wollte noch sagen, es ist irgendwie schon komisch. Ne? Da wird klar und deutlich, dass das Ziel der Deutschen Fußballliga ist, die Geisterspiele irgendwie möglich zu machen, damit die Vereine die letzte TV-Rate, die ja von Sky, AD, ZDF anteilig gezahlt worden ist, auch behalten dürfen. Denn wenn nicht gespielt wird, muss das Geld zurückgezahlt werden. Es geht nur noch darum, Clubs wie Schalke in der ersten Liga, beispielsweise Bochum und Karlsruhe in der zweiten Liga vor der Insolvenz zu retten, sie irgendwie am Leben zu halten. Es geht nicht mehr um Abstiege, Aufstiege, die Meisterfrage und die Fragen, wer kommt in die Champions League, wer qualifiziert sich für die Europa League. Und das finde ich persönlich schade. Das ist im Prinzip nur noch eine lebenserhaltende Maßnahme für den Fußball. Und wenn Fußballer, ich gehöre nicht zu den Menschen, die Fußballer bemitleiden, weil die haben einen tollen Job, die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wir haben unser Beruf zum Hobby gemacht. Deswegen machen wir diesen Podcast. Aber Fußballer haben eigentlich ein tolles Leben, dürfen regelmäßig Sport treiben, kriegen Geld dafür und sie kriegen sogar richtig gut Geld dafür. Auch ein Birger Vestrate wird beim 1. FC Köln gut verdienen. Aber in dem Fall wird er ganz klar in seine Privatsphäre eingegriffen. Er wird sich jetzt ab Mitte der Woche, so wie die Spieler anderer Vereine auch, in ein Quarantänehotel begeben müssen. Der 1. FC Köln hat das angekündigt, wird in Köln ein Hotel beziehen. Da werden die Spieler dann völlig isoliert trainieren, essen, schlafen, Hotel, das Ganze jeden Tag, bis es dann tatsächlich wieder losgeht. Und ich finde, das ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre eines Fußballprofis, der ja auch mal irgendwann einen Arbeitsvertrag bei seinem Verein unterschrieben hat.
Möglicherweise setzt man auch so ein bisschen so die eigene berufliche Zukunft aufs Spiel. Und ich finde, auch das konnte man beim 1. FC Köln so ein bisschen raushören. Mir fällt in dem Zusammenhang noch ein Interview ein, das ich mal mit einem Handballer geführt habe, mit Hendrik Pekeler, der Abwehrchef des THW Kiel.
Nationalspieler,
der hat damals gesagt, dass eigentlich das Reisen und das in Hotels sein für ihn das Stressigste an seinem Job ist, aber eben auch in einem erheblichen Maße. Und
gut, die Handballer sind noch ein bisschen häufiger,
die sind häufig,
muss man dazu sagen. Und die reisen ja auch nicht immer im Flieger, sondern die fahren dann irgendwie
nach Wetzlar mit dem Bus.
Oder ja, so, genau. Ja. Und von Kiel, also von ganz oben im Norden dann nach Mittelhessen oder noch weiter südlich. Ne?
Ich glaube, man muss so zwei Sachen sehen. Ja, man kann natürlich auch sagen, das, was du sagst, ich habe damit kein Mitleid. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich glaube auch, dass...
Ich habe mit Birger Vestrate Mitleid.
Nein.
Fußballern grundsätzlich nicht so viel, aber ich kann Birger Vestrate in diesem Fall verstehen und seine vielen Kollegen. Nicht nur die Kölner Kollegen, sondern auch die Kollegen anderer Vereine, die wahrscheinlich ähnlich denken und sich ähnlich deutlich äußern würden.
Ich glaube, man stellt sich aber vielleicht auch das Fußballleben noch fanziger vor, als es eigentlich ist. Wenn man zum Beispiel ein riesengroßes Haus hat, ne, dann kannst du ja trotzdem immer nur auf einem Stuhl sitzen. Und natürlich kannst du sagen, okay, ich blicke jetzt hier aus dem Fenster und ich freue mich, dass da vielleicht irgendwelche großen Palmen sind, weiß ich nicht, was auch immer. Oder du hast irgendwie einen riesengroßen Garten oder was, oder einen Pool oder so. Aber du kannst da ja eigentlich auch immer nur dann Spaß haben, wenn du das mit jemandem teilen kannst. Und wenn du jetzt zum Beispiel, selbst wenn du in den tollsten, teuersten Hotels bist und immer das leckerste Frühstück bekommst, kannst du das ja am Ende des Tages auch nicht mit den Menschen teilen, die dir am liebsten sind. Und das ist ja meistens entweder die Familie und da sind die Partner, genau, und natürlich die besten Freunde. Und die sind im Zweifel dann eben nicht dabei, sondern du bist die ganze Zeit auf einem Hotelzimmer und mag es noch so schön sein, mag das Frühstücksei noch so lecker sein, noch so en point gekocht sein. Ich glaube, das ist das, was am Ende zum Stressfaktor wird. Das ist bei Hendrik Pekeler natürlich noch ein bisschen intensiver so. Aber ich glaube, und das wollte ich nur eigentlich damit sagen, selbst wenn du beim FC Bayern München immer Business fliegst, und man, für uns ist das natürlich total fancy, weil wir das in der Regel nicht machen. Oder ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht.
Ich einmal. Ich bin upgegradet worden.
Genau.
Und, einfach so. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Und das war ein Flug von Hamburg nach Shanghai. Business. Perfekt. Ich habe 7 Stunden geschlafen, zwei Filme geguckt, plopp, dann war ich da. Ganz prima.
Genau. Und normalerweise wissen wir, was das für ein Stress ist. Das wollte ich nur sagen. Ich glaube, wenn du es jeden Tag hast, so bringen wir es auf den Punkt, dann ist es halt auch trotzdem Stress für dich, weil du deine Sachen, die du gerne hast, am liebsten mit Menschen teilst, die du ebenfalls genauso gerne hast. Und das kannst du dann nicht machen.
Ja, Amen. Nein, aber du hast recht. Ich hätte jetzt die Pfeife hier noch, die ich eingangs eingeführt habe, aber ich habe sie nicht betätigen müssen, weil du auf den Punkt.
War ich diesmal auf dem Punkt?
Auf den Punkt.
Auf den Punkt. Kannst du mir da folgen? Kannst du das ähnlich sehen?
Ja, also.
Wir streiten uns übrigens auch irgendwann mal wieder für euch. Dann fliegen hier auch mal wieder richtig die Fetzen.
Dann fliegen hier die Kaffeebecher durch die Wohnung, ne? Ja. Dann beschweren sich die Nachbarn wieder. Aber die würden sich auch beschweren, wenn ich, glaube ich, zu oft in diese Pfeife drücken würde.
Ja.
Ja, ich glaube, Viva Coronia, machen wir einen Haken. Wollen wir über Timo Werner oder über den Toten Hosen-Song "Ich würde nie zum FC Bayern München gehen, niemals zu den Bayern gehen" reden? Denn den trötet er ja ganz ohne Trillerpfeife auch munter vor sich hin.
Ich finde, an Timo Werner kann man auch so ein bisschen die Arroganz, doch eigentlich so diese alte Hoeneß'sche Arroganz festmachen. Früher war es immer so.
Bin ich gespannt.
Hoeneß hat immer gesagt, so im Prinzip können wir ja in der Liga alle haben. Irgendwann sind dann alle weich geworden. Das war natürlich auch noch so eine Zeit, so eine Hoeneß-Lemke-Zeit. Da rede ich über die späten 90er, vielleicht noch Anfang der 2000er, obwohl dann ja auch schon Alofs in Bremen war. Was ich nur eigentlich sagen möchte ist, es war letzte Saison ja so, dass Timo Werner so als Notnagel so ein bisschen beim FC Bayern München gehandelt wurde.
Sie hätten ihn vor allen Dingen für 25 Millionen Euro haben können. Und dann hat er seinen Vertrag in Leipzig nach einer langen Hängepartie, er war lange im Unklaren, doch verlängert bis 2023.
Genau, und zwar hing das, glaube ich, immer so ein bisschen, wenn ich das recht erinnere, aber ich meine, das hing so ein bisschen auch an Sané, an Leroy Sané damals dran. Den wollten sie ja unbedingt haben, den wollen sie jetzt ja auch wieder haben.
Immer noch so, hat sich nichts geändert.
Genau, aber damals wollten sie ihn ja unbedingt haben und dann sollte er ganz viel Geld kosten und da war nicht so 100% klar. Genau, und dann hat er sich verletzt und dann hat man gesagt, so, ach doch, ja, dann vielleicht jetzt doch Timo Werner. Und Timo Werner hat gesagt so, nachdem er ja eigentlich die Tür bei RB schon zugeschlagen hatte, hat er dann gesagt, okay, nee, ich setze jetzt hier mal so ein Zeichen und verlänger bei RB, weil das hatte natürlich dann auch zur Folge, selbst wenn die Bayern ihn noch hätten haben wollen, müssen sie natürlich eine viel höhere Ablöse bezahlen. Und jetzt ist Timo Werner wieder konsequent und sagt so, jetzt wo der FC Bayern München möglicherweise mit dieser neuen Führungskonstellation Hasan Salihamidžić, Oliver Kahn möglicherweise wieder drüber nachgedacht hat, sollte das mit Sané nicht funktionieren, dann gucken wir mal wieder, wie sieht eigentlich die Zukunft von Timo Werner aus, hat er gesagt, so nee, komm, jetzt ist mir das zu blöd. Also ich kann mir durchaus vorstellen, auch nochmal RB Leipzig zu verlassen, aber ich gehe nicht zum FC Bayern München. Von daher ist diese alte Arroganz der Bayern, eigentlich können wir jeden haben, ein bisschen damit auch durchbrochen.
Also Werner Beinhardt in diesem Fall. Ne?
Werner Beinhardt, ja.
Aber ich glaube, es gibt ja Gerüchte, wonach er im Sommer, jetzt nach der Saison, wann immer sie zu Ende sein möge, für 50 bis 60 Millionen Euro wechseln könnte, Ausstiegsklausel. Und es gibt ja ein kolportiertes Interesse aus Liverpool, vom FC Liverpool. Als Fußballer will man entweder einmal unter Pep Guardiola spielen, mittlerweile aber auch einmal unter Jürgen Klopp. Ich glaube, das ist reizvoll und der FC Liverpool ist mit der heißeste Scheiß momentan im Fußball und das System Liverpool, dieser Geschwindigkeitsfußball, dieser Tempofußball, würde viel besser zu Timo Werner passen als das, was der FC Bayern unter Hansi Flick spielen lässt. Ich glaube, das ist mal so ein Move, den man beachten muss und dann ist er möglicherweise auch ein bisschen beleidigt. Ne? Er ist ein bisschen beleidigt, dass die Bayern ihn vor einem Jahr so hingehalten haben. Normalerweise wäre es ja so, wenn man in der Fußball-Bundesliga spielt, bei einem Verein wie RB Leipzig, der noch nicht das Zeug dazu hat, deutscher Meister zu werden, aber auch gar nicht so weit davon entfernt ist, dann hat man noch genau anderthalb Wechseloptionen. Gehe ich zu Borussia Dortmund, ich würde sagen, da sind die Voraussetzungen langfristig ähnlich wie in Leipzig oder zum FC Bayern. Dann würde man die nächsthöhere Stufe besteigen. Aber ich glaube, er ist ein bisschen sauer über die Hängepartie, die ihm der FC Bayern ausgeliefert hat vor einem Jahr. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen Liverpool und Bayern, dann ist Liverpool noch ein bisschen interessanter für einen Fußballer, auch wegen Jürgen Klopp.
Auch wenn die Stimmung natürlich in der Allianz Arena deutlich besser ist.
Ja, also perfekt. Das ist nah am Optimum. Ne? Aber dieser Hochgeschwindigkeitsfußball in Liverpool passt zu Timo Werner besser. Timo Werner ist jemand, der hält sich an der imaginären Abseitslinie auf und dann sprintet er los. Das ist nicht das Spiel, das der FC Bayern spielen lässt. Und außerdem, wenn Sané kommt, gibt es dann Konkurrenten auf seiner Position. Ja. Also ganz vorne in der Box, Robert Lewandowski, kommt da nicht dran vorbei. Wo wäre dann eine Position, auf der man sich Werner vorstellen könnte? Links vorne im offensiven Mittelfeld, da hätten sie dann Sané und da haben sie wechselweise Kingsley Coman, Gnabry kann da spielen, die Konkurrenz
ist schon. Perisic.
Ja, den würde ich jetzt nicht als Konkurrenten für Werner bezeichnen, aber die Konkurrenz in München ist schon
Davis.
Heftig. Ja. Ne? In Liverpool natürlich ähnlich, aber ich glaube, das spielt da eine ganz, ganz große Rolle bei Timo Werner Beinhardt.
Vor allen Dingen, was wäre das für eine mega krasse Flügelzange, wenn, das ist ja das nächste Gerücht, auch Mbappé möglicherweise zum FC Liverpool gehen sollte und dann hast du da auch noch Werner. Also schneller geht's denn, glaube ich, weltweit schon kaum noch, oder?
Ich bin irgendwie ganz weit weg von diesen ganzen Gerüchten, weil momentan ist ja die einzig relevante Frage, geht es überhaupt weiter mit
gibt's
dem Fußball?
Den Fußball noch, ne?
Wann geht
es
weiter?
Das ist eigentlich ein wohliges
diese
Gefühl,
ganzen,
oder?
Diese ganzen Transfergerüchte, natürlich habe ich das wahrgenommen, dass Werner sich jetzt erstmal, dass Werner den Bayern einen Korb gegeben hat und sich seine Zukunft im Ausland vorstellen könnte oder eine Zukunft in Leipzig, wo sein Vertrag ja auch noch bis 2023 läuft. Das habe ich alles registriert, aber interessiert mich momentan irgendwie fast gar nicht.
Obwohl ich finde, hin und wieder ist es auch mal wieder so ein, ich finde das ganz schön.
Das ist der alte Fußball.
Genau,
ne?
Das ist der alte
aber wir sind in der neuen Normalität und da hat der alte Fußball nichts zu suchen eigentlich.
Und übrigens, altes Gefühl, möglicherweise kennt ihr das auch, es gibt ja diese Kickbase-App, das ist ja so ein Manager-Spiel und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da an Position 2 in meiner Gruppe und jetzt habe ich natürlich während Corona auch das ruhen lassen. Und da gibt es wirklich so ein paar Leute in der Gruppe, die da fleißig immer weiter transferiert haben und weitergespielt haben und sich vor allen Dingen dann natürlich auch die Taschen voll gemacht haben, weil immer wenn man jeden Tag da am Start ist, kann man sich bis zu 100.000 Euro, also virtuelle 100.000 Euro da abholen. Da muss ich natürlich sagen, ob ihr das auch kennt, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben an über entweder Twitter oder natürlich auch bei Instagram über den Anstoß-Podcast. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ihr könnt gerne weiter noch Bestellungen für Sticker aufgeben. Ich gehe heute nochmal wieder zur Post. Ich mache das gerne.
Du bist unser Laufbursche,
ja.
Ne? Ja, finde ich gut.
Mit Maske.
Wir haben ja, ihr kennt es, unsere Lieblingsrubrik, der eine überrascht den anderen. Wollen wir sie jetzt einläuten?
Zünden, ja. Der eine überrascht rasch den anderen. Den anderen.
Fabian überrascht mich, ich weiß nicht, was er vorhat und umgekehrt. Ich lasse dir den Vortritt.
Du lässt mir den Vortritt? Okay, jetzt gibt es die große Frage und zwar die große Frage zu den großen vier. Und zwar ist diese Frage an mich herangetreten worden.
Nilpferd, Giraffe, Löwe? Nee, achso, wir sind im Fußball noch, ne?
Wir sind im Fußball. Ja. Die Frage ist an mich herangetragen worden und sie haben gesagt, der Michael, der ist ja nahezu allwissend. Der weiß ja wirklich ganz schön viel über Fußball.
Quatsch.
Der kann sich ganz viel merken. Und
ich muss mir immer mehr aufschreiben. Ich weiß aus den 80er und 90er Jahren, so aus meiner Fußballkindheit sehr viel. Aber frag mich zur Saison 2015/16. Natürlich waren die Bayern Meister, aber so Details sind völlig weg. Also ich weiß aus der Vergangenheit deutlich mehr als aus der Gegenwart.
Ich möchte, dass du mir, und das ist jetzt die Überraschung, Raschung, für zu Hause zum Mitknobeln, nenne mir vier deutsche Spieler, die für Benfica Lissabon gespielt haben. Das ist gemein, ne?
Robert Enke.
Ist richtig?
Ja.
Hat sogar mit die meisten Spiele gemacht?
Ey, das ist heftig.
Das ist eine gemeine
vier
Frage.
Vier deutsche, ne? Spieler, die für Benfica Lissabon gespielt haben.
Ja.
Einer spielt gerade für Benfica, ne?
Richtig.
Wer war das denn nochmal?
Ist im Winter dahin gewechselt? Gebe ich dir einen Tipp? Ich gebe dir natürlich auch mal einen Tipp.
Ja, komm, den brauche ich auch.
Der ist aus Dortmund dahin gegangen. Aus dem defensiven Mittelfeld.
Ja, klar. Julian Weigel.
Richtig. Mhm. Nummer zwei. Einer.
Ich brauche noch zwei weitere Tipps.
Ja, genau. Ich geb dir einen Tipp. Einer, der da mal gespielt hat, der hat auch mal bei Bayer Leverkusen und beim Hamburger SV gespielt. Und der kommt familiär bedingt aus Niedersachsen und das Familienunternehmen
Hans-Jörg
Butt macht Laderampen. Nicht. Doch, ist
Hans-Jörg
richtig.
Butt.
Hans-Jörg Butt hat ein Spiel für Benfica Lissabon gemacht.
Nee.
Doch, ja.
Was?
Ja.
Was war das denn? HSV, Bayern, Leverkusen. Also HSV, Leverkusen, Bayern in der Reihenfolge. Hans-Jörg Butt, ehrlich?
Hans-Jörg Butt hat ein Spiel für Benfica Lissabon gemacht. Glaubst du mir das nicht?
Doch, du hast dich ja sicherlich vorher damit befasst, mit den fiesen Fragen. Aber
ich möchte dir das ja auch nochmal ganz kurz sagen, weil das ist natürlich...
Guckst du im Wikipedia?
Ich schaue bei Wikipedia nochmal ganz kurz nach. So, und zwar Bayer Leverkusen, Benfica Lissabon 2007, 2008 krass. Und danach ist er zu den Bayern gegangen.
Krass, hätte ich nicht mehr gewusst. Wer ist der Vierte?
Und der Vierte?
Nicht sagen, aber erstmal einen Tipp geben.
Ist ein... Ich meine...
Ein Portugiese? Ein Deutsch-Portugiese oder...
Nee, der Zehnte kommt aus der Hertha-Abteilung und hat nicht deutsche Wurzeln.
Es ist nicht Kevin Prince Boateng.
Und ich schaue nochmal ganz kurz rein.
Aus der Hertha-Abteilung. Ashkan Dejaga ist es auch nicht?
Nee. Ich muss mal ganz
kurz. Sag mal so. Grob eine Jahreszahl, wann hat er gespielt? Ist er noch aktiv? Hat er seine Karriere schon beendet?
Ich muss einmal ganz kurz, hier, da genau, jetzt habe ich seine Station. Hertha BSC 2, Hertha BSC, dann Benfica Lissabon B, dann Benfica Lissabon A.
Ich weiß, Patrick Ebert.
Nee. Dann nach seinem, er hat ein Spiel für Benfica Lissabon gemacht, das ist natürlich auch sehr gemein.
Ja.
Danach kam die Leihe zu RB Salzburg, Brøndby Kopenhagen, dafür hat er 106 Spiele gemacht, dann für die Reserve noch 3 und aktuell ist er bei Nashville SC unter Vertrag.
Brøndby Kopenhagen, welcher Deutscher hat in Kopenhagen gespielt? Deutscher mit...
U21 Nationalspieler. Soll ich dir helfen? Das ist sehr gemein.
Schiene du Idee?
Nee, es geht so in die Richtung. Es ist Hani Mukhtar. Das ist gemein, ne?
Ja, das ist gemein. Das ist schon gemein.
Aber ich musste dir die Frage deshalb stellen. Wir kamen darauf, weil mir wurde die Frage auch gestellt und ich habe da richtig lange geknobelt. Auf Hans-Jörg Butt kam ich tatsächlich auch noch und Robert Enke wusste ich noch damals, weil Jupp Heynckes ihn, meine ich, dahin geholt hatte. Julian Weigel musste man mir auch noch mal einen Tipp geben. Aber ich meine, Hanni Mukta. Wenn ihr das wusstet, dann mal Hand hoch, dann gibt es drei Sticker extra.
Dann gibt es einen Aufkleber, ja, und noch eine Tasse. Wir haben ja noch so ein paar Tassen, die langsam verstauben, aber die hauen wir zu einem besonderen Anlass mal raus. Ne? Jetzt überrasche ich dich und das wird jetzt...
Du greifst schon wieder
das Richtung. Das wird geil.
Moment. Jetzt greift...
Ich habe hier drei Briefumschläge.
Der Jörg Dreger, geh aufs Ganze. Oder der Song.
Ich muss sie dir erstmal reichen. Wir dürfen uns ja nicht anfassen. Nimm die mal. Du darfst dir einen aussuchen. Die anderen beiden lässt du bitte liegen. Und in jedem Briefumschlag ist eine Aufgabe. Und du öffnest bitte einen und die anderen beiden bitte liegen lassen.
Monika, entweder Umschlag 1, den roten Umschlag, den gelben Umschlag. Ich nehme den in der Mitte.
Sind alle weiß.
In der goldenen
Aber Mitte. Aber der Inhalt ist unterschiedlich. Genau. Den gibst du mir, oder schmeiß sie da hin.
In die Mitte.
So, jetzt mach mal auf und dann lies mal vor, was da steht. Und dann.
Ihr müsst dazu wissen, Auge schreibt mir unter der Woche schon so Nachrichten wie, ich freue mich jetzt schon auf, der eine überrascht den anderen. Man merkt richtig, wie du in dieser Rubrik aufgehst. Das finde ich so herrlich.
Ja, ich habe für die nächsten Wochen, Monate habe ich schon ganz viele Ideen. Ein Zettel, ja, den musst du öffnen. Da steht eine Aufgabe, oder da steht ein Stichwort. Versteht er?
Christian Seifert.
Ah, Christian Seifert, okay. Ja, also Christian Seifert ist ja momentan der Fußballpolitiker schlechthin in Deutschland. Seit 2005 Geschäftsführer bei der DFL. Aber irgendwie hat man das Gefühl, man weiß so wenig über den. Wir lernen ihn jetzt erst kennen. Seine Pressekonferenzen im DFL-Headquarter in Frankfurt sind wie Regierungserklärungen. Er ist besonnen, er ist bescheiden. Er sagt schlaue Sätze wie, wenn jemand sagt, Geisterspiele kommen nicht in Frage, dann muss ich keine Gedanken mehr machen, ob wir mit 18 oder 20 Profiklubs spielen, denn dann wird es keine 20 Profiklubs mehr geben. Er hat also dem letzten Phantasten im Fußball klargemacht, wie ernst die Lage aufgrund der Corona-Krise ist. Aber was wissen wir über Christian Seifert? Der taucht regelmäßig in den Tagesthemen im Heute-Journal auf, sehr bescheiden, aber man weiß so wenig über Christian Seifert. Ich komme jetzt, ich kann dir einen Fakt sagen, er ist Fan von Borussia Mönchengladbach, das verrate ich.
Okay.
Jetzt kommen noch drei andere Seifert-Fakten, zwei sind wahr und einer ist falsch und du musst sagen, was ist richtig, was ist falsch.
Du hättest auch echt Quizmaster werden können.
Pass auf, das Christian Seifert lief, er ist ja mittlerweile 50, lief die 100 Meter in 11,3 Sekunden. Mhm. Christian Seifert war Profi in der zweiten belgischen Liga. Mhm. Oder Christian Seifert war in seiner Zeit vor der DFL unter anderem bei MTV als Direktor Marketing in Zentraleuropa für Endkunden und Eventmarketing.
Zwei sind richtig, eine ist falsch.
Genau, nochmal, 100 Meter in 11,3 Sekunden.
Ja.
Profi in der zweiten belgischen Liga oder früher mal MTV Marketing Muckel. Was stimmt, was ist falsch?
Ich glaube, er ist die 100 Meter nicht in 11,3 Sekunden gelaufen. Ich glaube, da waren wir bei MTV und ich glaube auch das Zweite. Was war das Zweite noch?
Profi in der zweiten belgischen Liga.
Oder hat er so hoch Fußball gespielt? Das kann ich mir ein... Ah. Nee, ich glaube, der war nicht Profi in der zweiten belgischen Liga, sondern wahrscheinlich war der schnell und war mal bei MTV im Marketing. Das kann ich mir vorstellen.
Korrekt.
Ist das richtig?
Das ist richtig!
Jawohl!
Konfetti! In dem Studio hier. Er war nicht Profi in der zweiten belgischen Liga, aber sein Onkel.
Ach Quatsch. Der Onkel Seifert hat man in der zweiten?
Und er war südbadischer Meister. Den Verein habe ich mir nicht gemerkt. Und er war tatsächlich ein schneller Mann, 11,3 Sekunden.
Das ist echt schnell.
Was war deine? Du bist ja Ausdauerläufer.
Ja.
Was bist du für ein Sprintertyp?
Gar nicht gut. Also
unter 12? Wie war das in der Schule?
Aber in der Schule, ich muss ja sagen, ich war ja früher mal der kleine dicke Torwart. Ich war ja früher der kleine dicke Torwart. Von daher bin ich eher beim Schulsport eher so in 13 gelaufen. Also ich war kein schneller Läufer. Ich war auch nie ein guter Sprinter. Hast du noch deine Bundesjugendspielzeit im Kopf? Bist du mal unter 12 gelaufen?
Nee, so um bei 12. Ich war tatsächlich ein guter Weitspringer. Ich bin über 6 Meter gesprungen.
Die Malaika Mihambo der Podcast-Szene.
Ja, ganz. Ich habe nie Leichtathletik gemacht, aber das konnte ich. Aber ich war auch nie unter 12 Sekunden. Aber Christian Seifert
das ist
war
schnell,
11,3 ja. Sekunden schnell und er war tatsächlich bei MTV. Aber eben nicht selbst Profi in der zweiten belgischen Liga. Das war sein Onkel.
Das wäre so auch witzig gewesen, wenn er früher vielleicht so mit Joko und Christian bei hier, naja, Schaltung, Joko und Klaas. Okay, ja.
Ja, das war der eine überrascht den anderen. Und da liegen noch zwei Umschläge.
Und für wann sind die?
Für die nächste Folge.
Echt?
Da machen wir ein neues, der eine überrascht den anderen.
Aber ich denke mir wieder was Neues aus, ja?
Ja, oder die werden dann einfach nochmal in die Mitte gelegt und, ja. Und dann darfst du nochmal die Umschläge gut. öffnen. Damit erzeugen wir auch ein gewisses Maß an Spannung hier in diesem Podcast.
Und möglicherweise fragen wir in der nächsten Podcast-Folge auch schon Jürgen Klopp, ob er mit Timo Werner arbeiten würde. Möglicherweise, und das ist viel wahrscheinlicher, auch nicht.
Genau, das machen wir.
Oder?
Ich glaube, das war... Das reicht jetzt, oder?
Genau, wir sagen jetzt so, ich glaube, das war okay.
Lila-weiße Grüße haben. Nach Osnabrück, ja. Ne, so sagt man das ja. Ja, und ich finde...
Wir sind ja im Prinzip so wie die... Stellt euch einfach vor, wir würden jetzt Tomaten nach Malaga ausliefern oder wir würden sie hierher fahren. Eigentlich ist es verboten, wir machen das trotzdem, nur so in der Fußballsprache. Also eigentlich gibt es keinen Fußball, eigentlich ist es ein bisschen verpönt, über Fußball zu sprechen, weil der Fußball ist ja momentan so der Bösewicht der Gesellschaft, weil er eine extra Wurst geschmiert bekommt. Aber wir reden trotzdem drüber.
Und lernen Daniel Thun besser kennen.
Daniel Thun.
Und lernen Christian Seifert besser kennen.
Ja.
Und lernen... dich und mich besser kennen.
Ja.
Was natürlich.
Was will man mehr?
Was natürlich total wichtig ist.
Ja,
ja so. Lass uns hier auf die Stopptaste drücken.
Und eine Sache noch ganz kurz, woran man übrigens auch erkennt, dass die Coronavirus-Krise mittlerweile zu lange dauert. Ich wurde neulich von meinen Nachbarn angesprochen, wie du nachher am Ende noch Thomas Gottschalk nachgemacht hast. Das war wirklich schön. Und da dachte ich so, okay, erstens finde ich, bin ich nur maximal. Mittelmäßiger Thomas Gottschalk-Nachmacher.
Mach einmal noch Schweini zum Schluss.
Und zweitens, okay, Schweini mache ich noch zum Schluss. Und zweitens habe ich mir überlegt, vor allen Dingen wusste ich das gar nicht mehr. Dann weiß man auch, okay, man hat mit den Nachbarn möglicherweise mal einen über den Durst getrunken. Aber wenn du aber nicht mehr weißt, dass du Thomas Gottschalk in der Küche nachgemacht hast, dann müssen wir sagen, dann sollte endlich vielleicht auch wieder Marathons stattfinden. Dann kann ich mich da wieder
drauf. Guck mal in deinen Kühlschrank, was da so rumliegt.
Ja, servus, möglicherweise habe ich hier auch noch ein paar Chips versteckt bei mir im Fach. Da kann man auch wieder ein bisschen Geo-Chips, Crunch-Chips oder Pringles, wofür ich auch Werbung mache, habe ich schon wieder völlig vergessen. Auf jeden Fall bin ich hier in Deutschland aktuell, bin natürlich jetzt auch nicht als WM-Experte am Start, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich ziehe mir meine Brax-Hose an, mit einem schönen Gummizug vorne, auch die steht auch Oliver Kahn gut mittlerweile, ist auch wieder ein bisschen dicker geworden, der Junge. Aber meine, gut, es reicht, oder?
Diese Folge wurde präsentiert von Brax. Auf Wiederhören.
Bis dann, tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.